Ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Obwohl, heute haben wir einen Special Gast, also sind wir dann 1 und 1. Den Witz habe ich schon viermal gebracht, aber er ist immer noch ganz gut. Und ich schiebe gleich direkt mal den Ball rüber zu Joey und sage Hallo Joey.
Hallo Thomas. Und hallo Thomas. Ich freue mich so, dass wir endlich Thomas zu Gast haben. Also ich habe, glaube ich, von Thomas schon voll oft über Thomas geredet, weil ich glaube, das wird eine total spannende Folge heute und so viele Themen, die wir eigentlich in der Vergangenheit beredet haben, auch oft sehr kritische Diskussionen, weiß ich, dass Thomas eine sehr, sehr, sehr starke Stimme dazu Meinung hat. Aber vor allem hat Thomas ein richtig, richtig cooles Spiel gerade rausgebracht, eins von vielen in der Vergangenheit. Und ich glaube, da werden wir ein bisschen über Thomas reden, über seine Arbeit. Aber jetzt ganz kurz zuerst einmal Hallo.
Hallo Joey, hallo Thomas oder Jesse.
Es wird echt ein bisschen schwierig mit den Namen. Ich glaube, wir bleiben bei Joey, Jesse und Thomas, weil sonst wird das echt verwirrend. Ja.
Joey, Jesse, Thomas.
Also mir geht es immer so, wenn zwei Leute in einem Podcast den gleichen Namen haben, dass sie da mini-bürgerlich auskennen. Also ich darf für Jesse plädieren in dem Fall.
Ja, machen wir so. Dann
wir machen Joey, Jesse, Thomas.
Okay.
Und vielleicht hat man es schon gehört, Überraschung, es ist heute der österreichischste Podcast, den wir jemals gehabt haben. Also heute ist das Duell des Kärntner, des Steirischen und des Tiroler Dialekts. Ich freue mich schon.
Also das kann man, wenn man zufällig aus Deutschland ist, als Sprachkurs abschreiben, die Stunde Podcast. Das muss man ganz klar dazu sagen. Also wir haben auch einen Untertitel, den könnt ihr sehen. Das war ein guter Witz, weil es ja ein Podcast. Aber ich denke, wir werden uns Mühe geben, wenn was unklar ist, wird es die Joey nochmal erklären, weil ich glaube nämlich, die Joey versteht man am wenigsten.
Mhm.
So geht's los. Aber fangen wir mal an. Thomas, wer bist du? Was machst du?
Also ich bin Grafiker für Computerspiele und das mittlerweile schon seit 13 Jahren. Ich bin eigentlich hauptsächlich im Internet als CMU bekannt. Also ich bin ein Pixel Artist. Das heißt, ich arbeite hauptsächlich an Spiele, die was Pixel Art verwenden und da an sehr vielen. Also jeder, der was vielleicht 2D Pixel Art Spiele gespielt hat, ist vielleicht schon einmal mit Arbeit von mir in Berührung gekommen. Also die bekanntesten Projekte, an denen ich mitgearbeitet habe, sind Vampire Survivors, Blasphemous, The Mummy Demastered, Symphony of War, Songs of Conquest und ganz viele andere. Ich habe auch an einige IP-Spiele mitgearbeitet, also X-Men habe ich einmal an einem Spiel mitgearbeitet, an Adventure Time habe ich einmal an einem Spiel mitgearbeitet. Also ich habe an über 25 Spiele so bisher gearbeitet und mache meine eigenen kleinen Indie-Dinge in der Freizeit.
Aber wenn du sagst, 13 Jahre, 25 Spiele, machst 2 Spiele pro Jahr, das ist schon viel, oder?
Also. Ja, es ist sehr viel, aber generell, es gibt halt größere Projekte und kleinere Projekte und nicht bei jedem Projekt, sage ich mal, bin ich Vollzeit von Anfang an bis zum Ende dabei, sondern teilweise mache ich spezielle Aufgabenbereiche, also das heißt teilweise eine Intro-Sequenz oder Bilder für die Steam-Page oder also Charaktere, Animationen, also es gibt nur 4 Spiele, was ich komplett selber gemacht habe, also wo ich alles selber gemacht habe in der Zeit. Also die anderen 21 sind quasi an die, wo ich halt mit Teilarbeiten mitgearbeitet habe.
Okay, krass.
Also im Hintergrund sieht man gerade, für alle, die zuhören, weil wir machen ja gerade eine Live-Podcast-Aufnahme im Stream auch. Also wir browsen auch gerade durch die Twitter-Page von Thomas. Also bitte da auch gern folgen. Erstens auf Twitter, ja schon mal der Shoutout, und auf Twitch. Also du streamst ja auch regelmäßig. Du machst ja sogar Educational Pixel Art Streams. Das ist ja komplett toll.
Ja, also jedes Wochenende mache ich mit meiner Freundin, mit der Alex, einen Stream auf Twitch. Der ist allerdings in Englisch. Und das ist Pixel Art für Beginner. Und da machen wir gemeinsam Top-Down Pixel Art Assets. Also wen Pixel Art interessiert, der kann da kostenfrei zuschauen und einfach Spaß haben mit uns jeden Samstag Kunst zu machen.
Das ist cool, ja.
Wir posten auf jeden Fall die ganzen Links zu dir auch in den Shownotes. Du bist ja wirklich, also man kann schon sagen, also du bist ja international wirklich, wirklich für deine Kunst, für die Pixel Art bekannt. Wie bist du denn eigentlich auf Pixel Art gekommen? Weil ich glaube, das ist ja dann doch eine sehr besondere Nische, die vom Gefühl her, aber bitte unterbrich mich da, jetzt auch eigentlich wieder vermehrt Sichtbarkeit gewinnt, habe ich das Gefühl. Aber wie bist du da hinkommen und was war dein Weg da?
Ja, das ist ganz interessant. Also das war damals in die 2000er, 1999er Jahre, da hat es im deutschsprachigen Raum das Magazin gegeben, die Screen Fun. Und der ist ausgeliefert worden damals mit dem Programm, das hat geheißen RPG Maker. Also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Leute da im Chat sind, die was auch die Screen Fun gelesen haben und das Programm verwendet haben. Aber generell sind halt meine ersten Schritte mit Pixel Art quasi mit dem RPG Maker passiert. Und dann fängt man natürlich an und macht halt seine eigenen kleinen Projekte, die was dann halt so groß ausgerichtet sein. Aber so habe ich dann damals neben der Schule schon meinen ersten Job bekommen. Und das war für ein Browserspiel, das was auch Pixel Art verwendet hat. Und seitdem mache ich eigentlich genau das. Mittlerweile ist es nur ein bisschen, kleines bisschen mehr professionell als wie mit dem RPG Maker, aber generell nicht viel Änderung.
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ja, man muss ja dazu sagen, weil ich es gerade im Chat sehe, dass das so lang her ist. Also, given your success, also basierend auf dem, wie viel Sachen du published hast, du bist ja eigentlich noch total jung, wenn ich das sagen darf. Also, ich finde das so Wahnsinn, was du eigentlich alles schon in dieser Zeit erreicht hast.
Ja, ich bin da sehr, also es ist sehr außergewöhnlich, also dass das alles so passiert ist, wie das passiert ist. Also und da glaube ich selber darauf relativ wenig Einfluss eigentlich teilweise, wie halt so die frühen Projekte gekommen bin. Also da ist auch sehr viel Glück dabei gewesen. Also ich bin da sehr glücklich. Also ich meine, Arbeit ist eine Sache, aber natürlich ist es auch immer das zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das ist nicht in der eigenen Hand. Also aber ja, also es ist für mich hat es halt, also glücklicherweise ist das alles sehr gut gelaufen.
Darf ich mal fragen, weil die Frage auch im Chat ist und so, wie alt du bist?
Ich bin 32.
Und schon 13 Jahre und 25 Spiele. Uff. Ja, ich bin ja noch knapp ein bisschen unter dir, aber huh.
Tom, also Entschuldigung, Jesse, wie viele Spiele hast du schon gespielt?
Ich glaube, ich habe nicht mal, ich hab nicht mal so viele Spiele gespielt, wie du gemacht hast. Also unterschiedliche. Ja, das ist
Ich
mal
glaube, es
heftig.
war
Also
kein Scherz, gell?
32. Okay, krass. Ja.
Ja. Tjo, und es freut ja total unverschämt, aber gibt es irgendwelche von den Spielen, die da auf der Liste sind? Also ich glaube, wir kennen alle davon, das eine oder andere. Bei mir hat sogar jemand geschrieben, fast alle davon. Gibt es Projekte, die dir besonders im Kopf geblieben sind, die für dich einen besonderen Stellenwert gehabt haben, auf die du besonders stolz bist? Ich weiß nicht, ob du das halt plaudern magst, aber.
Ja, natürlich. Also wenn man das so lange macht, dann gibt es natürlich sehr viele Projekte, die was halt einfach für den Werdegang sehr interessant sein oder wo man total viele neue Erfahrungen macht. Also und es ist ja nicht immer nur, also es ist nicht immer nur, ob man jetzt selber das Projekt so toll findet. Also es gibt ja auch Projekte, die was unter Umständen, sage ich mal, nicht optimal ablaufen, aber die was doch sehr einen großen Lerngehalt bieten. Also ganz interessant für mich war definitiv die erste große Produktion, an der ich gearbeitet habe. Das war Adventure Time, Explore the Dungeon, Because I Don't Know. Ich glaube, das war noch 2013. Und das war das allererste Mal, dass ich mit professionellen Animatoren gearbeitet habe. Also, und da bin ich damals von WVR Technology als Junior-Animator eingestellt, also auf freiberuflicher Basis umgestellt worden. Und dann habe ich mit ein paar richtig tolle Animatoren zusammenarbeiten dürfen, weil ich habe immer eine Liebe gehabt für Animation und aber natürlich nie die Chance gehabt, in Tirol da in die Industrie einsteigen. Das war halt so das erste Mal mit richtig professionellen Leuten, die was das damals schon Jahre und Jahrzehnte gemacht haben, halt zusammenzuarbeiten. Dann sehr interessant war ein anderes Projekt, das heißt Tower 57 und das war mein erstes Indie, großes Indie-Projekt. Und das habe ich damals mit einem Freund aus Deutschland da gemacht. Und er hat programmiert und ich habe die ganze Kunst gemacht. Und da haben wir eine Kickstarter-Kampagne auch erfolgreich durchgeführt. Und das Spiel ist dann nach 2,5 Jahren Entwicklungszeit veröffentlicht worden und das war halt sehr interessant, weil das war das erste Spiel, wo ich nicht nur der Künstler war, sondern da habe ich dann im gesamten Designprozess quasi von der Grafik kennengelernt, weil das war das erste Spiel, für das ich komplett alles künstlerisch gelöst habe. Und da sind dann auch andere Arbeitsbereiche dazu gekommen, wie zum Beispiel Level Design oder Marketing. Und die Erfahrungen sind halt, wenn man Grafiker ist, hauptsächlich, also zu dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich nur Grafiken gemacht habe. Und da kriegt man dann halt eine viel erfüllere Erfahrung, sage ich mal, wie man halt Spiele entwickelt und vor allem auch, wie man Spiele in kleinen Teams entwickelt. Und
Die, also Entschuldige, go on,
ein
go on.
Ja, und die letzte tolle Lernerfahrung, die was sie jetzt gemacht haben, das war jetzt eben das Spiel, über das wir heute reden werden, der Wiener Renaissance-Raum.
Ah, okay.
So, es gibt erst zwei Routen, die wir wählen können. Also ich würde halt mit dir gern, wenn du das willst, also du hast eben im Bereich, ich habe sie schon anteasert, also wir haben so viel über AI und bisschen über NFTs auch plaudert in den letzten Podcasts. Wenn du in dieser Richtung ein paar Meinungen teilen möchtest, wäre das, glaube ich, extrem spannend, weil, wie gesagt, wir haben immer ein bisschen aus technischer Sicht drüber geredet, aber natürlich aus deiner Sicht wäre es total spannend. Ich weiß halt, dass du auch sehr interessante Takes dazu hast. Und wir wollen halt unbedingt mit dir über das Spiel reden. Was zuerst?
Schatz, sie gibt ja gar nicht die Wahl. Also es ist nur, was man zuerst macht, ne? Und nicht, ob nur
Ja,
eines
richtig.
von beiden.
Ich sehe dann die roten Flaggen im Stream schon.
Ja, reden wir einfach einmal vorher über Spiel, würde ich sagen, weil da kommen vielleicht auch ganz viele interessante Sachen dazu, die was über die vielleicht mehr weiß, wie über die AI und NFT-Thematik. Also
Na, super.
ich bin kein Experte, sage ich mal, zum Thema AI und NFT, aber über das Spiel und über die Erfahrungen, die was ich da gemacht habe, die kann ich halt gern mit jedem teilen. Also, und was vielleicht da interessant ist, ist, dass das neue Projekt, das war halt wirklich ein Projekt, das was halt sehr historisch akkurat gemacht worden ist.
Wie viele Leute? Also ist das okay, wenn wir mit dem Spiel anfangen? Ja, oder? Weil ich habe
Ja.
gleich.
Du hast schon mein Hintergrund offen,
Ich
gell?
habe es im Hintergrund offen, weil da unten sehe ich Entwickler, Historical Customer. Wie viel waren da jetzt beteiligt an dem Spiel, damit ich mir mal so von Umfang was vorstellen kann?
Also generell ist das Spiel ausgeplant, also ist das Spiel als Lernerfahrung für ein neues Team ausgeplant worden, und zwar vom Kamil Kosowski, das ist ein Freund von mir aus Polen, und mir. Ich und das Spiel quasi gestartet selber als Unity-Lernerfahrer. Und der Kamel ist eigentlich ein iOS-Entwickler und der hat auch vorher noch nie mit Unity gearbeitet. Und ich habe bei ihm Programmierstunden genommen und er hat bei mir Zeichenstunden genommen und so haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir halt schon, also halt in den Stunden haben wir halt teilweise auch über das Projekt geredet und irgendwann haben wir dann halt gesagt, ja, okay, jetzt machen wir das zusammen. Und dann haben wir natürlich auch, also das ganze Spiel haben quasi wir beide zusammen gemacht, aber wir haben Unterstützung gehabt von verschiedenen Leuten. Also wir haben einen historischen Berater engagiert, weil das halt ein kleines historisches Projekt ist. Und dann haben wir, also der Alex hat den Trailer gemacht, also die Alex ist eben meine Lebenspartnerin. Und ja, und natürlich auch sehr viel Tester. Aber generell, es ist eine sehr kleine Produktion. Es ist eine Produktion, die was wir ohne Budget gemacht haben. Und es ist eine Produktion, die was von Anfang an als kleine Lernerfahrung ausgelegt worden ist, mit dem kulturellen Wert. Also es war von Anfang an geplant, das Spiel quasi als Museumsstück oder als interaktives Entertainment für den Schulunterricht zu gestalten. Und dementsprechend ist der Content auf 15 Minuten begrenzt, weil man sich das so vorstellen muss, dass wir das geplant haben, dass das ein Lehrer in der Klasse einfach kurz vorzeigt oder dass man das auf einer Infostation quasi in einem Museum oder so laufen lassen kann, wo halt dann quasi eine Person hingeht, das kurz spielt und dann weitergeht. Und genau so war das geplant.
Ja, deswegen eben auf 15 Minuten und man nicht 10 Stunden dabei sitzt, ne, sondern damit man das schnell mitnehmen kann.
Danke, dass du die pädagogisch wertvollen Analysen machst, Jesse.
Ja, das finde ich gut. Finde ich gut, ja. Ich habe gerade im Hintergrund den Trailer laufen, damit man das eben mal sieht, wie das war. Wie lange habt ihr daran gearbeitet, circa?
Also, wir haben 9 Monate daran gearbeitet, aber die 9 Monate, das sind, also, das heißt nicht, dass wir die 9 Monate rein am Spiel gearbeitet haben, sondern von den 9 Monaten haben wir sehr viel Zeit damit verbracht,
Jetzt
quasi uns
ist er bei nur bei mir weg. Okay, jetzt geht's ja.
Bin ich noch da?
Ja, geht,
Bin
geht,
ich noch
geht.
da? Okay, sehr gut. Also, von den 9 Monaten haben wir sehr viel Zeit damit zugebracht, uns quasi die Engine anzuschauen. Das Spiel haben wir mit Unity gemacht. Also, und dann, also, da ja der Kamel Software Engineer ist, gibt es natürlich mit Unity sehr viele kleine Eigenheiten, in denen man sich einlesen muss. Und dann gibt es natürlich sehr viele Bereiche, die was beide von uns überhaupt noch nie gemacht haben. Also, ich habe zum Beispiel fast 2 Monate damit zugebracht, mich nur mit Shader auseinanderzusetzen. Das ganze Projekt verwendet nur einen Shader, aber es ist halt quasi über einen Zeitraum von 9 Monaten entwickelt worden in der Freizeit. Aber wir haben nicht 9 Monate quasi
Rund um
daran
die
gearbeitet.
Uhr. Ja.
Ja, genau. Also es ist einfach, also es hat 9 Monate gedauert, aber das sind halt quasi hauptsächlich Wochenende und Stunden nach der Arbeit. Und
Habt
von
ihr
der
Stunden getrackt, circa? Wüsstest du circa, wie viele Stunden Aufwand das war?
Also ich persönlich habe ungefähr 350 Stunden damit zugebracht.
Super.
Okay.
Und der Kamel hat auch so etwas in der Zeit damit verbracht. Aber natürlich, es ist halt schwer zu sagen, weil ich sage, wenn man sich irgendein Podcast oder ein Video anschaut nebenbei, das, was halt läuft, nur damit man halt eine Information irgendwie rauskriegt, ist halt die Frage, kann man das so in der Form als Arbeitszeit rechnen oder nicht? Also.
Ja, mit
Ja.
dem Vorfeld, ja.
Ja, aber großartig. Also es ist, also wie gesagt, ich komme ja aus dem Forschungsbereich Games for Education und das, was ihr gemacht habt, also gerade auch vom Format her, ich bin der Meinung, es gibt viel zu wenig kurze Spiele. Es gibt sehr wenige Spiele, die tatsächlich sich auf eine Thematik konzentrieren. Es ist leider oft so, dass Lernspiele eigentlich einen total schlechten Ruf haben. Weil früher, also wenn ihr da bisschen jammern darf, weil es war halt früher so, waren Lernspiele oft von Educatoren gemacht, ohne Game Design Experience oder umgekehrt von Game Designern ohne pädagogische Experience. Und du brauchst halt irgendwie beide, die da zusammenarbeiten. Also, und das ist, glaube ich, euch da, was du jetzt auch schilderst, perfekt gelungen mit dem Ziel, etwas Kurzes zu schaffen, was im Unterricht eingesetzt werden kann, was eben zusammen mit den mit Experten entwickelt worden ist. Also das ist so wünscht man sich's. Ihr gebt es gratis raus, oder?
Ja,
Wie das
genau.
richtig?
Also wir haben das von Anfang an als komplett gratis Projekt geplant. Natürlich kann jeder das Projekt unterstützen, wenn er will. Aber was eben für uns sehr wichtig war, war eben die Lernerfahrung und dass wir eben die Werte, also Werte im Sinne von die Kosten herausfinden und die Schwierigkeiten herausfinden. Vor allem eben, weil, wie du schon erwähnt hast, Joey, ist es ja so, also dass Lernspiele halt teilweise von Leuten gemacht werden, die was jetzt mit Videospielentwicklung sich nicht wirklich vorher auseinandergesetzt haben. Oder teilweise ist es halt so, dass Spiele entwickelt werden müssen für Themenbereich, sagen wir mal, für den man sich selber eher weniger interessiert, wo dann halt nur zusätzliche Schwierigkeiten dazukommen. Also von uns her, wir haben das ja nicht als Auftrag, also nicht als Auftragsarbeit gemacht, sondern wir haben das rein aus persönlichem Interesse gemacht. Und für uns war es eher so, wie können wir ein relativ kleines Projekt, also mit relativ geringer Contentmenge machen, das was trotzdem einen kulturellen Wert hat und das was trotzdem auf die eigenen Beine stehen kann, sage ich einmal. Weil also ich sage, jedes größere Spiel, das was man verkauft, das muss ja auch eine gewisse Spielzeit und eine gewisse Menge an Content bieten. Und das war einfach, sage ich einmal, für uns als neues Team, als Risikofaktor, weil wir halt noch nie miteinander gearbeitet haben. Und in der Spielentwicklung ist es halt so, dass man als Team sehr stark aufeinander vertrauen muss.
Ja, die Spielindustrie per se, das ist ja ganz ein kritisches Thema. Aber ich finde, also ich finde einfach diesen Fokus auf eben kürzere Erfahrungen und so gut und so wichtig. Und das finde ich so schade, weil Steam ist eigentlich eine Plattform, die Indie-Entwicklungen so herrlich unterstützen kann, könnte, sollte, ursprünglich irgendwie doch, keine Ahnung, also sehr, sehr viel in die Richtung getan hat. Aber eben eigentlich auch nicht, weil zum Beispiel mit der Policy, wie lange dauert es? Eine Stunde und Spielzeit und kannst das Spiel zurückgeben für
Zwei
die
Stunden.
Vollkosten?
Zwei
2 Stunden?
Stunden.
Also 2 Stunden, kompletter Wahnsinn. Das heißt, ich kann nicht einmal eine kurze Erfahrung als Entwickler umsetzen. Ich muss noch irgendwelche panisch, irgendwelche random Elemente hinzufügen oder einen Quest gestalten, wo man erst nach 30 Minuten irgendwas aufklauben kann. Also es ist komplett irrsinnig, wieder eigentlich auch die Indie-Entwicklung falsch, und da finde ich persönliche Meinung, falsch geformt wird, weil ich finde kurze Spiele, auch ein Viertelstundenspiel oder eine Stundenspiele, großartig.
Dann
Ja.
kann man das
Also, Thomas,
ich,
bitte, du zuerst.
jetzt. Nee, bitte, du zuerst.
Also, ich glaube, also von meiner Sicht her kommt es halt sehr stark aufs Genre drauf an. Also ich finde halt, dass bei kurzen Storytelling-Erfahrungen, dass die 2 Stunden eigentlich relativ hart sein, weil 2 Stunden von einem, sage ich mal, erzähllastigen Spiel ist ja eine ganz andere Zeitspanne, sage ich mal, wie zum Beispiel 2 Stunden in einem Roguelite, wo man halt quasi ein rein mechanikbasierendes Spiel hat, wo man das ganze Gameplay halt wieder und wieder erfährt. Insofern glaube ich, dass, also ich glaube nicht, dass die Rückgabe, also die Rückgabebedingungen, die was es auf Steam gibt, per se konsumerunfreundlich sein oder entwicklerunfreundlich sein. Aber es ist halt einfach sehr schwierig, sage ich mal, mit gewissen Genres und gewissen kleinen Indie-Spiele da dem gerecht zu werden. Und ja, deswegen sieht man halt auch nicht so viele kurze Spiele.
Man
Ja,
müsste
aber ich
das
finde das halt.
theoretisch dann ändern, oder? Dass man dann sagt, eben wenn man eine eigene Kategorie einführen, wo diese 2 Stunden Rückgabedings nicht gelten. Aber das wird dann
Ja, aber
wahrscheinlich
vielleicht auch
schwierig.
wenn die Entwickler auch die geschätzte Spielzeit zum Beispiel dazu, ja, keine Ahnung, schwierig. Also ich glaube, das wäre es Pandoras Box, die wir gerade aufmachen. Aber mir brennt halt das Herz, wenn dann Indie-Spieler online gehen und dann sieht man die Reviews, und wenn in Reviews steht, mei, ich habe dieses Spiel geliebt, aber ich habe es dann zurückgegeben, weil es war ja nur 90 Minuten lang, aber trotzdem 5 Sterne und danke für das Geld zurück.
Ja, aber also das sind halt einfach Geschäftsentscheidungen. Also ich glaube, also es ist auch so, dass viele Leute die Spiele auch gar nicht zurückgeben. Also so, ich habe selber leider keinen Einblick, wenn man jetzt wirklich 2 Stunden Story-Experience hat. Aber generell, also sind die Prozente von den Leuten, die was die Spiele wirklich auf Steam zurückgeben, eigentlich nicht wirklich so tragend. Also das sind vielleicht 10% Maximum. Ich weiß nicht genau, wie es in dem Genre ausschaut. Ich sage, ich habe da keine wissenschaftlich fundierten
Ich glaube,
oder
das hängt sehr stark
Erfahrungswerte.
auch an der Performance. Also nicht nur, ob du das durchhast, weil es eben New World war so ein Praktikum, dass die Leute das runtergeratet zurück haben wegen der Warteschlange, weil sie nicht spielen konnten und nach einer Stunde. Und dann geht es aber sicherlich in den 20 oder 30% Bereich, weil das einfach dir um die Ohren fliegt, wenn es nicht funktioniert. Also das muss man auch fairerweise sagen. Ich denke, jemand, wenn er es wirklich durchgespielt hat und zurückgeben, weiß ich nicht. Ich meine, wir können das nutzen. Es kann jeder mal ein Plus bei mir bitte im Chat machen, wer schon mal ein Spiel bei Steam zurückgegeben hat. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich beim einen oder anderen sein. Joey, hättest du die Frage anders formuliert, ja? Das
Naja,
war
mir gerade
nämlich so ein.
vorgestellt, wie du es bei Blizzard anklopfst und sagst, Entschuldigung, Diablo, ich würde es gerne zurückgeben,
Ja, ich
meine
habe jetzt fünf.
10.000 Spielstunden.
Ich habe ja das Diablo 3 mit 15.000 Spielstunden würde ich gern zurückgeben und hätte gern meine 39,99 zurück.
Was weiß Plus, wie viel ein Spiel
Ja,
zurückgegeben
genau,
haben?
Plus
Oh,
war,
das ist aber schon sehr, sehr, sehr pluslastig
wer
gerade. Also da haben
zurück oder
sehr
minus?
viele Spiele zurückgegeben. Bei mir
Ja,
auch im Chat.
also ich habe generell selber auch schon Spiele zurückgegeben. Also es ist nicht so, dass ich das nicht da verwende, das System.
Ja, es ist eben, so wie du sagst, also ich glaube, es ist wirklich eine Kategoriefrage, weil 2 Stunden Story-Game ist halt, ich weiß nicht, ob das, es ist halt in dem Genre, wo ich mich bewege, dieses Looten und Grinden, du machst ja immer das Gleiche und kriegst einen Haufen Spielstunden zusammen. Und es ist halt im Endeffekt so, 1 Euro pro Stunde, da sind die Leute super happy. Aber wenn du jetzt wirklich mal so ein Diablo kostet 100 Euro, da hast du sicher nicht 100 Euro Story-Inhalte, sondern der Story-Part ist, wenn du schnell bist, in 10 Stunden durchgespielt und 90 Stunden drehst dich im Kreis und farmst die gleichen Items. Ne? Also, das muss man schon ein bisschen differenzieren. Warst du nicht bei Vampire Survivor? War das nicht das, wo man eh auch immer das Gleiche macht?
Genau, ja,
Da
also,
kriegst du
aber
halt auch leicht die Stunden zusammen, ne?
ja, generell, also ja, also es ist halt da einfach im ganzen Steam-Ökosystem ist es natürlich auch so, dass Spiele, die was eine lange Spielzeit bieten, einfach generell sehr gut auf Steam performen. Also das heißt, rein vom Geschäftsmäßigen her ist die Incentive eigentlich von alle Algorithmen in die Richtung gewichtet, sage ich einmal, dass halt einfach die Incentive darauf liegt, ein Spiel zu entwickeln, das was unglaublich viele Stunden Spielzeit bietet, einfach
Aus
weil
einer
man,
wirtschaftlichen Sicht.
genau,
Ja.
einfach weil das Spiel dann besser auf Steam performt. Steam ist die größte Plattform. Das Spiel wird dann im Marketing gepusht, dann sehen es mehr Leute, dann kaufen das wieder mehr Leute und dann gibt es auch wieder viel mehr Spielzeit. Also da hat man mit einem Story-Game, sage ich mal, generell weniger Chancen, einfach durch das, wie das ganze Algorithmussystem quasi aufgebaut ist.
Okay,
So.
ja.
Pandoras Box nehme ich, schließe, schmeiße ihn ins Eck und wir gehen zurück zur Renaissance Room. Also du bist ja, wenn ich sagen darf, du bist ja auch ein ziemlicher Geschichtsnerd und du kennst ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht aus der Motivation auch die Inspiration für das Spiel kommen ist. Oder was war die Inspiration, was waren die Hintergedanken? Wie war das mit diesem Fokus auf historisch akkurat?
Naja, das ist sehr interessant. Also ich habe hauptsächlich einen historischen Zugang, eben weil ich bin ja Grafiker oder Künstler, teilweise Art Director, je nach Projekt. Und ich habe natürlich zur Geschichte einen hauptsächlich visuellen Zugang. Also das heißt, von ganz vielen Kunstobjekten, ganz viel Möbel, Architektur, Artefakte, sage ich mal, das wandert halt einfach über die Jahre in die Referenz. Folder auf dem PC und dann verwendet man das. Und generell ist es halt, sage ich mal, ein sehr guter Skill als Grafiker oder als Videospielartist, wenn man möglichst viele Kunststile erkennen kann, identifizieren kann, zeitlich einordnen kann und einfach mit der visuellen Bibliothek als Künstler spielen kann. Also, das ist einer von den historischen Zugangspunkten, die was ich halt einfach durch meine Arbeit habe. Der andere Zugangspunkt ist der, also ich bin in Tirol aufgewachsen, in Schwarz. In Schwarz ist ist hauptsächlich dadurch bekannt, dass es die größte mittelalterliche Silbermine war, bis zur Entdeckung von Amerika. Und es ist halt eine sehr interessante Umgebung, sage ich mal, weil Schwaz ist nicht einmal nach mittelalterlichem Recht eine Stadt, sondern das ist ein Dorf, weil die Stadt sich so schnell ausgedehnt hat, dass keine Stadtmauer darum errichtet hat können, also hat werden können. Hat damals in die späten 1400er Jahre ungefähr 200.000 Einwohner gehabt. Städte zu dieser Zeit haben wesentlich weniger Einwohner gehabt und waren mit 50.000 Einwohnern schon Riesenstädte. Also das war wirklich der industrielle Mittelpunkt von damals. Und mit der Entdeckung Amerikas ist es halt so gewesen, dass quasi der ganze Reichtum sich verschoben hat, eben wegen der Silberminen. Und dadurch ist halt extrem viel von der spätgotischen Architektur dort einfach übrig geblieben, die was halt in andere Umgebungen dann bei späteren Kunstrichtungen, sage ich mal, ausgetauscht oder angepasst worden ist. Also zum Beispiel in Wien gibt es halt unglaublich viel barocke Architektur, einfach weil das halt mehr im Zeitgeist war, also wie sich das halt entwickelt hat. Und ja, und dadurch habe ich halt, das ist der zweite Zugang, einfach, ich kenne mich mit Spätgotik oder Renaissance, also Popkulturwissen, also popkulturmäßig, sagt man nördliche Renaissance dazu, also kenne ich mich rein von der Umgebung her aus. Das ist der zweite Punkt und deswegen war das halt quasi sehr einfach,
Einen
da
Zugang zu finden.
genau, und das halt möglichst historisch korrekt zu machen, weil ich einfach nur sehr, sehr, also mittlerweile wohne ich ja in Wien, aber ich habe einfach extrem viele Referenzfotografien von den ganzen Museen, die ganzen Gebäude, ich habe ganz viele Kunstbücher von der Umgebung. Also insofern war das einfach für die Frage, wie macht man ein historisch akkurates Spiel da so? Der einfachste Zugangspunkt für uns, also einfach, weil ich da den größten Hintergrund habe. Weil wenn ich jetzt irgendeine andere Periode machen müsste oder irgendetwas anderes, dann wäre ich dafür wahrscheinlich wesentlich weniger gut geeignet, einfach weil mir der Hintergrund mehr fehlen würde. Aber in dem Fall ist es halt perfekt gewesen. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wir haben ja das Spiel auf unsere Stärken ausgelegt.
Ihr konntet euch bestimmen, wie ihr das gestalten wollt und das ist. Ich habe eine Frage aus der Community. Hast du dir alles selbst beigebracht oder eine Ausbildung dazu gemacht? Oder eine unterstützende Ausbildung, weil ich glaube, genau das in der spezifischen Ausbildung. Ich war ja auch auf einer Universität, da ist es etwas breiter gestreut. Ich
Klar,
habe das
du, klar, Jess.
ich habe es extra ganz nett formuliert, weil ich habe schon gehört, es ist ein Antrag gestellt worden, dass mein Titel aberkannt wird. Also nicht prinzipiell, also sehr viel selbst beigebracht oder gibt es eine Ausbildung dazu? Also, oder lerne ich Grafiker, mache eine Ausbildung zum Grafiker und spezialisiere mich?
Also bei mir war das so, dass ich damals mich als Jugendlicher halt in der Grafikschule eingeschrieben habe. Da war ich dann 1,5 Jahre, dann habe ich es abgebrochen. Dann bin ich, weil ich einfach viel mehr mit Computer und Computerspiele und mehr mit Technologie selber machen wollte. Also das war damals zu der Zeit in der Grafikschule nicht wirklich fokussiert. Damals haben wir noch quasi manuell fotografiert in der Dunkelkammer und solche Sachen. Das haben wir da gemacht. Das war nicht so wirklich das für mich. Aber die Schule war natürlich, also die Ausbildung, so im Nachhinein hatte ich mich wahrscheinlich eher dazu entschieden, dort zu bleiben. Aber dann bin ich quasi auf die HTL gegangen. Das ist ein höherer technischer Lehrgang, gibt es in Österreich. Das ist quasi 5 Jahre mit Matura. Und da habe ich dann andere Sachen gelernt, unter anderem ein bisschen HTML-Programmierung, Programmierung für CNC-Maschinen, Schmieden, Gießen,
Ah, alles.
Metallhandwerk und generell, also das habe ich dann mit der Matura abgeschlossen und die zwei Sachen haben sich als extrem hilfreich herausgestellt, wenn man Videospielkünstler werden will. Weil zum einen hat man halt die ganzen Einblicke in die ganzen künstlerischen Basissachen gekriegt von der Grafikschule. Auf der anderen Seite hat man die ganzen, sage ich mal, technischen Einblicke und die ganzen Wirtschaftseinblicke von der technischen Ausbildung her gekriegt. Und das war dann genug, damit ich mich halt dann direkt selber selbstständig nach der Schule gemacht habe.
Okay. In welche Richtung war der, hat der, wenn ich fragen darf, Spezialisierungspunkt?
Das war Gebäudetechnik damals. Also das waren 3 Jahre Grundausbildung und dann 2 Jahre fokussiert auf Gebäudetechnik, also Heizung, Klima und Lüftung, Wärmepumpen. Das hat mir dann allerdings selber wesentlich weniger zugesagt, wie jetzt die basistechnischen Sachen. Also ich habe immer sehr viel Spaß dran gehabt mit der Handarbeit, also eben Schmieden, Gießen,
War der
die
Zugang
Sachen
einfach
haben.
besser?
Schlossern, das hat mir besser gefallen persönlich. Die Gebäudetechnik war damals halt sehr fokussiert, weil das halt damals sehr wichtig war und heute natürlich auch sehr wichtig war, aber das ist eher, dass das von den Bereichsachen her eher weniger gepasst hat für mich. Aber natürlich auch sehr interessant und vor allem haben wir da eine sehr gute Wirtschaftsausbildung gekriegt, also sehr viel mit Recht, mit Firmenrecht, also da hat es halt eine Basisrechtsausbildung auch noch mit dazu gegeben. Die hat sich dann auch als sehr hilfreich ausgestellt. Also,
So, warte, was gerade kurz wieder weg bei mir. Warum ist das nur bei mir? Hört ihr die noch? Hörst du noch die?
ich höre Thomas
Okay,
super.
dann warst du bei mir noch kurz weg. Den letzten Satz bitte nochmal. Ich weiß nicht, warum es so ist.
Also, ich habe gesagt, da haben wir eine Basisausbildung eben in Recht gehabt. Also, das hat quasi Wirtschaft und Recht, das Fach. Und das hat sich dann auch als sehr, sehr wichtig herausgestellt, wo ich mich halt selbstständig gemacht habe, weil man halt einfach eine Basisausbildung in der Richtung gekriegt hat. Und ich habe quasi durch die, sage ich mal, durch die sehr seltsame Schulmischung, habe ich halt quasi alle Bereiche abgedeckt gehabt, die was halt quasi heute wahrscheinlich sage ich mal, in einem Game Design Kurs mit der Ausbildung mit Game Design Schwerpunkt oder so behandelt werden. Also war
Hey,
halt
jetzt wird das Eis dünn, was der man Game Design und Joey, da muss man aufpassen, weil da weiß sie genauer. Aber im Endeffekt, das hat die dann echt sehr viel weitergebracht, obwohl es so weit gestreut war. Ich hätte immer gedacht,
ja.
du hättest einfach sagen können, du hast alles abgebrochen, du hast es dir selbst erkämpft. Aber du
Also ich
hast.
glaube, ich muss aber gleich kurz zwischengrätschen. Ich glaube, der Thomas kann alles, was ich unterrichte, besser unterrichten.
Ach so, okay.
Nicht der Thomas, nicht der Jesse.
Was? Ich dachte, du meinst mich, krass. Okay.
So, jetzt muss ich aber ganz kurz woanders irgendwo hingrätschen. Und zwar, das mich voll interessieren auch, wir haben jetzt voll viel eigentlich auch von deinen Inspirationen, auch an deiner Jugend gehört und allgemein. Entschuldigung, ich habe gerade lachen müssen, weil irgendjemand im Chat hat gefragt, Thomas, kommst du aus Tirol?
Ja, natürlich.
Was ist so die Sch
So eine
mein
kleine Neugier. Wir haben uns das alle schon gefragt, aber nicht fragen traut. Na, wie schaut es aus mit den Spielen, die dich inspiriert haben? Was hast du gern gespielt? Und ich frage gleich für den Jesse dazu, weil damit das ge gerechtfertigt ist, dass er immer noch in der Diablo-Kategorie sitzt. War Diablo dabei?
Natürlich war Diablo dabei. Also ist Diablo 1, habe ich damals
Diablo 1 hat, glaube ich, der Jesse nicht
auf
gespielt.
PC Games CD habe ich das damals gekriegt, wo ich glaube ich 16 war. Und das habe ich dann natürlich auch sehr viel gespielt. Also generell, also ich darf jetzt für mich selber sagen, die Spiele, die was ich persönlich bevorzuge, das sind alle Spiele, die was einen starken Fokus auf Worldbuilding und Exploration haben. Also Spiele, also generell mag ich sehr gern im Fantasy-RPGs, also vom Setting her, ich mag auch ganz gern Dark Fantasy, Vampirspiele, also generell alles in die Richtung. Also dann spiele ich natürlich auch Shooter, aber so, wenn ich jetzt 5 Spiele mehr aussuchen muss, die, sage ich mal, die was so generell das Einfangen, was mich fasziniert an Spielen, dann glaube ich, kann ich mir das sagen. Gothic,
Oh, Gothic.
Dark Souls,
Diablo.
na, Diablo war bei den 5 nicht dabei.
Oh, jetzt warst du
Aus reiner
40 Minuten.
Lächeln.
40 Minuten hast dich so gut gehalten und jetzt. Okay. Aber Gothic und Dark Souls, okay.
Planescape Torment. Planescape Torment. Majora's Mask.
Okay.
Und Bioshock eventuell.
Super.
Bioshock war eins von den. Also das ist generell ganz, also generell ich hab tausende Spiele gespielt. Also ich spiele sehr viel. Ganz viel, auch nur ganz wenig. Also ganz viel, viele Spiele spiele ich 1 bis 3 Stunden. Es ist halt einfach, je nachdem, an was für einen Tag man mich fragt, mag ich andere Spiele. Final Fantasy Tactics ist auch ganz eins von meinen Lieblingsspielen. Also.
Ich muss das aber jetzt aber gleich sagen. Also die du hast ja auch mir Spiele empfohlen und gegeben, die für mich total prägend dann waren. Also du hast auch so, weiß nicht, so ein Gefühl dafür, was irgendwie, keine Ahnung, wichtige, relevante Titel sind oder was war das? Dark hast du mir damals empfohlen, das war ja großartig.
Dark Souls, das war ein sehr, sehr großartiger Puzzle-Plattformer, aber Puzzle-Horror.
Das ist großartig.
Ja.
Und dann das zweite, wo ich noch gefragt habe, ob ich das streamen kann. Und du hast gesagt, ne, ja nicht. Warte mal, wie hat das geheißen, das?
Das war, glaube ich, Doki Doki Literature Club.
Ja, genau, genau. Ja. Das war ja auch so großartig.
Ja, also ich bin ein Riesenspiele-Fan, also ich kenne unglaublich viele Spiele. Spiele sind ja irgendwo mein Leben auch. Also ich spiele halt sehr viel und ich spiele sehr breit. Und Spiele, die was ich jetzt nicht wirklich spiele, sogar mit denen sitze ich mir irgendwo, irgendwann einmal zumindest reviewmäßig oder videomäßig zumindest auseinander. Also, es ist generell halt so. Ich habe nicht die Zeit, alles zu spielen, aber ich habe definitiv, also ich schaue mir definitiv zu den meist relevanten Releases die ganzen Rezensionen oder Videos an, zumindest, dass man halt mitreden kann und dass man halt auch teilweise ein Gespür fürs Design kriegt. Also man muss ja nicht Experte, sage ich mal, für jedes einzelne Spiel sein. Es ist halt teilweise sehr gut, wenn man einfach in verschiedene Genres relativ guten Überblick hat, was es halt gibt.
Ich nehme auch ab und zu Fragen aus dem Chat gleich mit. Was machst du sonst gern außer Spielen und Spiel entwickeln?
Aber da bleibt nicht mehr so viel Zeit.
Wandern, Sport machen. Ich sehe dich immer fleißigst. Aber spazieren gehen oder Wien erkunden.
Ja, natürlich. Also ich meine, Sport ist sehr wichtig. Also ich meine, natürlich macht man seine Workouts, sage ich mal, und die Sachen, aber generell ist es halt so, wenn man halt sehr viele Interessensgebiete hat, wie du auch, Joey, dann weißt du ja, wie schwer das ist, da, sage ich mal, alle Bereiche gerecht zu werden in der Form, dass man halt sagt, okay, es ist halt einfach jetzt perfekt. Also das ist halt, irgendwann entwickelt man es halt eher so die Mentalität. Ich habe genug gesehen von irgendetwas und man hat halt weniger, sage ich mal, Angst, sich weiter zu bewegen.
Ja, also ich habe mich dann voll gefreut, dass ich das in guter Balance habe mit Sport und so. Und dann hat man wieder Sportverletzung, dann hat man wieder gut Zeit für andere Sachen. Also großartige Balance.
Dann geht's.
Soll man Pandoras Box 2 aufmachen?
Darf ich vorher noch kurz eine Frage stellen? Okay, ich stelle sie trotzdem. Also das war eher nicht so in deine Richtung gedacht, Joey. Aber du hattest ja gesagt, also nach der Schule hast du dich dann selbstständig gemacht. Kannst du dich noch erinnern, wie ging das mit den ersten Aufträgen? Weil es ist ja, ich meine, jetzt, ne, wenn man bekannt ist, 20 Spiele und alles gemacht hat, okay, aber wie war denn da der Anfang? Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du Unternehmen angeschrieben, eigene Projekte als Referenzprojekte? Also irgendwie muss man ja mal so einen Fuß in die Tür kriegen, wie man in Österreich sagt.
Ja, also ich bin damals, klar, von den, also Also den ersten Job, den habe ich damals neben der Schule ja schon gekriegt und das war Browser-Game. Und das war damals das hat eine Firma in Bulgarien entwickelt. Und der CEO von der Firma, der hat mich halt damals quasi direkt auf DeviantArt damals noch angeschrieben. Weil der hat halt Bilder gesehen von den RPG-Maker-Spielen, die was halt abgebrochen worden sind, und der hat halt isometrisches Spiel gemacht, das was so ein bisschen ausgeschaut hat wie Diablo 1, aber es war so mehr Schachspiel, sage ich mal, so mit so verschiedenen Figuren. Und bei dem habe ich dann quasi die ersten Jahre zugebracht, weil das war ein Browserspiel und das gibt es heute nicht mehr, leider, zum Spielen. Also das ist komplett verschwunden von der Erdoberfläche. Aber durch das, dass das damals grafisch auch schon ganz gut ausgeschaut hat und er mich da auch namentlich erwähnt hat, habe ich da dadurch ein paar mehrere kleine Seitenaufträge gekriegt. Also ich war natürlich bei ihm unter Vertrag. Also er hat sich da abgesichert mit den Stunden, sage ich mal. Aber das war halt dann, wo der Vertrag halt ausgelaufen ist und wo das Spiel halt quasi nicht mehr weiterentwickelt worden ist, habe ich quasi dann schon einen kleinen Kundenstamm oder nicht Kundenstamm wirklich, aber halt Leute gehabt mit Interesse, mit mir etwas zu machen. Und dann habe ich mir ja sehr viel auf so Kunstseiten abgegeben, also Spieleentwicklungsseiten, damals auch in der frühen Indie-Phase. Und da hat man halt dann Online-Portfolios gepostet und halt, also da ist man halt dann direkt in Kontakt gekommen mit den Personen, die was halt so etwas entwickeln wollten. Das ist ganz interessant, weil damals war Indie-Entwicklung wirklich etwas, das hat fast kein Budget gehabt. Also ich weiß noch, damals Spiel mit 15.000 Euro, das war so, boah, so viel Budget. Also Indie-Spiel, das ist nichts. Also wenn man moderne Preise sich anschaut für Computerspiele, also Triple-E, hunderte Millionen, mit Marketing natürlich, Entwicklung 50 Millionen, sage ich mal, oder generell moderne Indie-Produktionen auch schon nichts mehr machbar unter. Also in die
Siebenstellig.
Produkte, also die, die Trip, also halt, also quasi die richtig intensiven Indie-Produktionen, die haben halt da schon mehrere Millionen Budget jetzt. Aber das ist halt so gewachsen, weil damals war halt so der Indie-Boom, also, und da habe ich halt auch damals angefangen mit zu arbeiten. Also ich bin quasi mit dem Budget gewachsen. Also die neuen Projekte, die was ich da gekriegt habe, die haben auch immer mehr Budget, mehr Qualität, mehr Leute, größere Teams gehabt. Also das war auch zeitlich ein sehr großer Glücksfall für mich. Und das hat sich dann halt Gott sei Dank so ergeben. Mittlerweile hat sich die Zeit geändert. Also ich wisse jetzt wahrscheinlich gerade nicht, also wenn man jetzt jugendlich ist, was jetzt wahrscheinlich der beste Weg war. Aber generell gute Arbeit zu machen und die dann online herzuzahlen und vor allem sich selber nicht schämen und selber aktiv Leute anzuschreiben, das funktioniert eigentlich immer sehr gut.
Und natürlich eine Ausbildung auf einer technischen Universität ist auch nicht schlecht. Die Rechnung
Danke,
kommt
danke,
später,
danke.
Joey.
Es ist noch eine Frage gewesen im Chat, wie man eben eigentlich wie du das Geld verdienst, wenn das Spiel kostenlos ist. Aber da muss man ja sagen, du hast ja sonst sehr viele andere Projekte und das war ja so ein erstes Tryout-Liebhabereiprojekt. Wie darf man das bezeichnen?
Ja, also generell verdiene ich meinen Unterhalt nicht mit diesem Spiel. Also dieses Spiel, das war komplett als gratis Lernerfahrung ausgelegt und da hat man das Budget auf die Seite
Verspenden kann man
getan.
auf Itch.io,
Man
gell?
kann spenden, also falls irgendwelche Lehrer da, also oder irgendwelche Leute, die was da, sage ich mal, einen Nutzen daraus ziehen können, natürlich kann man dafür spenden, aber das hat keine kommerzielle Idee dahinter. Aber schaut natürlich mit anderen Produktionen oder auch mit meiner täglichen Arbeit als Art Director bei deinem Bild anders aus. Also das ist halt einfach so, sage ich mal, das ist halt so die Indie-Hobby-Produktion, die was sich eventuell einmal kommerzialisieren wird, sagen wir, mit anderen Projekten, die was man auch verkaufen kann. Aber für uns war von Anfang an klar, dass dieses Spiel mit der Contentmenge nicht verkauft werden kann. Also man müsste da wesentlich noch viel mehr Zeit einstecken, damit man dann halt Paket hat, sage ich mal, das was dann auch ungefähr 3 Stunden Spielzeit bietet. Und dann reden wir natürlich über eine Produktion, die was halt mehrere hunderttausende Euro kostet. Und dann muss man dafür auch quasi Geld verlangen, damit man
Ja,
halt.
damit sich das deckt und du musst da eben das Budget aufstocken, Marketing, da musst du es gleich ganz breit fächern, ne?
Genau, also das ist einfach eine Infrastrukturfrage. Für uns war ja das nicht, also für uns war ja das im ersten Schritt nicht interessant, weil wie gesagt, das ist ein neues Team. Und das, was für uns sehr viel wichtiger war, ist Unity interessant als Engine. Was heißt es, ein historisch akkurates Spiel zu entwickeln? Wie ändert es im Game Design Prozess? Warum sind alle Spiele entweder nur historisch inspiriert oder aber komplett Fantasy? Wieso ist es so? Und wo liegen quasi die Schwierigkeiten? Wie man ja immer hört, dass Filme auch historische Berater und so weiter haben, wo liegen die Schwierigkeiten, wenn man jetzt wirklich mit professionellen Beratern zusammenarbeitet? Dann hat es natürlich ganz viele technologische Fragen gegeben. Kann man gewisse Sachen machen mit Unity? Kann man Architektur aufbauen, die man für andere Projekte weiterverwenden kann? Wie schauen Iterationszyklen aus? Also wie schnell kann man quasi durch eine Interaktion gehen, das verändern, dann wieder ändern? Das sind alles Fragen, die sind sehr viel grundlegender, sage ich mal, für die Infrastruktur, vor allem für neuere Unternehmung. Und das sind halt alles Sachen, die muss man ja sowieso ohne jetzt irgendeinen kommerziellen Gedanken auserfinden. Also ich sage, wenn man jetzt eine Spielefirma hat, dann kann man nicht wirklich hergehen und sich fragen, okay, baue ich das Spiel jetzt mit Unity oder wo werden jetzt die Probleme sein, wenn ich das jetzt anfange mit Unity bauen, weil das dauert ja dann auch dreimal so lang, das zu entwickeln, sage ich mal, wenn ich noch nicht die Erfahrungen habe. Also insofern war das halt ein Experiment für uns einfach. Also, und einfach auch ein Experiment da, wo man halt einfach schauen kann, dass das Ergebnis dann auf möglichst viele Ebenen interessant ist. Und genauso haben wir das Projekt immer ausgelegt.
Und
Ja,
das kann man.
super.
Joey, mach's auf.
Na, na, na. Ich wollte es nur fragen. Super, dann hast du vergessen. Danke, Jesse.
Bitte,
Danke.
bitte gerne.
Ich habe jetzt die beste Frage gehabt.
Ja, das kann man jetzt leicht
Geht es
sagen.
weiter? Macht es weiter an solchen Projekten? Oder war das jetzt einfach so für euch das kleine Abschluss?
Also generell, also wir haben bereits an unserem nächsten Projekt arbeiten begonnen.
Super.
Aber das hat natürlich komplett, also da haben wir komplett andere Ziele. Also das hat jetzt, sage ich mal, also da ist jetzt nicht mehr der Fokus, das auszufinden, wie jetzt das historische Arbeiten ist oder Lernerfahrung zu machen oder so. Also da haben wir einfach komplett andere Ziele. Also
Das
natürlich.
große Geld brauchen.
Ganz genau.
One-Hit-Wonder.
One-Hit-Wonder.
Den 30 Millionen Indie-Erfolg.
Das war natürlich sehr schön,
Wir
aber
freuen uns dann auf die Party, zu der wir eingeladen werden.
generell ist es ja auch so, dass also das, was halt sehr oft übersehen wird, ist halt, dass die ganzen Leute, die was Millionen Erfolge haben, entweder sehr viele Jahre, sehr viel harte Arbeit eingesetzt haben oder und teilweise schon jahrelange Erfahrung vorher gesammelt haben, mit irgendwelchen Spiele zu entwickeln, die was kein Geld quasi gemacht haben. Also es ist ja nicht so, ich entwickle ein Spiel, das wird jetzt ein Millionen-Hit. Also zum Beispiel der Notch, der was Minecraft, entwickelt hat. Der hat vorher schon 10 bis 15 Jahre quasi kleine Indie-Projekte entwickelt, über die keiner redet. Also generell ist es halt so, das wird halt immer, also der Indie-Traum ist halt schön, sage ich mal, dass man sich jetzt hinsetzt und seinen großen Traum verwirklicht. Aber ich glaube, das ist halt ein Traum und das ist nicht wirklich so, wie das funktioniert.
Nein, es ist absolut harte Arbeit. Es war ja auch, ich glaube, alle, also sehr viele Spiele, die wir uns anschauen können, auch Sachen wie Angry Birds. Du hast halt ein erfolgreiches Spiel und 10 davor, die gefloppt sind. Wenn du Glück hast, sind es 5 davor und 5 danach, die floppen und das erfolgreiche Spiel ist in der Mitte drinnen. Aber sehr viele, ja, geben halt irgendwann unterwegs auf oder das Geld geht aus, Wille geht aus, keine Ahnung. Also sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, sehr viele sehen oft nicht eigentlich das große Leid und das Blut und der Schweiß, der eigentlich in der Spielindustrie steckt. Also eben auch gerade im Indie-Bereich. Und ja.
Naja, nicht nur im Indie-Bereich, also generell auch im Publishing-Bereich. Also es ist halt einfach von der, sage ich mal, von der wirtschaftlichen Seite her so, dass die Publisher einfach auch genau wissen, dass einfach nur jedes zehnte Spiel quasi überhaupt die Chance hat, ein Hit zu werden. Also das heißt, wenn die Gelder gegeben werden, dann werden halt die Budgets dementsprechend auch sehr konservativ ausgelegt, weil man halt nicht glaubt, dass ein Spiel ein Hit wird. Und das ist halt dann, wenn es dann halt durchs Marketing und durch Trailer und Interesse halt einfach abzeichnet, dass das Spiel interessant sein könnte, weil halt einfach, sagen wir mal, alle Würfel in den richtigen Platz fallen und das einfach so der perfekte Sturm ist, von Team, Timing, Glück, Gelder, Entwicklung, einfach ganz viele Faktoren, auch die was nicht wirklich in der Hand von den Entwicklern sein. Wenn sich das abzeichnet, dann werden natürlich die Projekte auch wesentlich mehr gepusht und die anderen Projekte, wo das halt nicht der Fall ist, die fallen halt dann einfach zur Seite. Also, aber das ist eher etwas, das ist industrieeigen. Also das ist einfach der Herzschlag, sagen wir mal, wie sich das ganze Ökosystem von der viele Industrie halt her entwickelt hat. Und deswegen ist es ja auch so, also, sage ich mal, großes Risiko auch, weil dann hört man immer, wie viele Leute das entlassen werden, wenn jetzt ein großes Studio quasi einen Flop einfährt. Und das ist halt genau aus den Gründen, wie halt quasi die innere Maschinerie von der Industrie arbeitet.
Darf ich jetzt Pandoras Box
Ja,
aufmachen
Joey,
noch
jetzt,
einmal?
aber
Ich frage
das ist.
Thomas. Noch für die letzten paar Minuten.
Ja, bitte.
Aber du hast damals, deswegen, ich denke da wirklich oft dran, wir waren vor, boah, das war jetzt schon wieder ewig her, aber da waren wir gemeinsam in einem Panel und das war zum Thema. Also wir sind ja, man muss das ja auch ein bisschen lustig sehen, aber wir sind ja dann von aktuell von Hype zu Hype gesprungen. Also das heißt es NFTs, dann das Metaverse und jetzt natürlich die AI-Sachen. Das heißt, es ist ja in der Tech-Bubble dreht sich halt sehr, sehr viel aktuell. Und das war ein Panel. Keine Ahnung, ob wir jetzt über AI oder Metaverse damals plaudert haben. Aber für mich war das sehr prägend, was du gesagt hast. Und zwar, du hast einen Satz gesagt, dass das für dich als Artist einer der, ich kann mir das Wording nicht mehr erinnern, aber beängstigend war es, glaube ich, nicht, aber schon schwierigsten Jahre waren oder irgendwie, bitte, 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 besser mich da aus, was das Wording war, aber dass es halt sehr nachdenklich, also zum Nachdenken gebracht hat, was da jetzt eigentlich alles, vor allem im Bereich Art, aus der Tech-Branche, Tech-Bubble zugerollt kam. Vielleicht
Ja.
magst du noch ein bisschen erzählen.
Ja, genau eben aus den Gründen. Also ich meine, wenn man sich eher mit der Art Community im Internet auseinandersetzt, dann ist es halt so, dass halt quasi, ja, also als erstes war halt, sage ich mal, in den 2020er war halt quasi der NFT-Hype. also wo halt quasi NFTs neu auf den Markt gekommen sind, und da haben halt sich schon ganz, also extrem viele Künstler haben halt dann quasi mit NFT-Diebstahl sich auseinandersetzen müssen, einfach weil Leute halt einfach Bilder aus dem Internet genommen haben, die was teilweise von Künstlern waren, und da quasi ganz grobe Copyright-Verletzungen begangen haben. Und das war halt der Anfang, und das ist halt einfach, dass halt, dass es halt, sage ich mal, gewisse Leute gibt, die was glauben, dass unter Kunst, die existiert eh, und die kann man ja einfach gratis verwenden. Oder die gehört niemandem, oder die ist für den Profit für die Leute gemacht. Ich meine, das war der erste große Ding. Das ist natürlich komplett an der Realität vorbei. Und das sind natürlich auch, sage ich mal, also tiefe zugrunde liegende Rechtssachen, die was da übertreten werden. Und man kann das halt, sage ich mal, man könnte das wahrscheinlich nachhaltig machen, aber generell hat sich da halt relativ dann schnell ausgestellt, dass halt die ganze NFT-Community quasi eh als, sage ich mal, als Hotspot für Betrügereien sich etabliert hat. Ganz einfach. Ich meine, ich kenne die ganzen, also ich meine, die Schlagzeilen haben sich ja überschlagen mit Rugpulls von verschiedenen YouTubern, die was dann ihre Community quasi für ein paar 10.000 Euro teilweise ausgenommen haben und so weiter. Und ich meine, der NFT-Kurs generell war halt so der Hype, das ist jetzt neu. Dann haben halt ganz viele Institutionen sich quasi da eindrängen lassen, dann sind da riesige Gelder dahinter gestanden, wo man halt sich ganz viele sehr große Leute gekauft haben, die was da halt quasi dann ein investiert haben, also wo halt dann auch die Idee war, okay, da gibt es jetzt quasi sowas wie das komplett verbundene Videospielding, und das ist halt alles von Leute, sage ich mal, gepusht worden, die was sich eben überhaupt nicht auseinandergesetzt haben. Man hat ja nur sehr, also durch das, wenn man mit einem Fuß, sage ich mal, in der Artist-Bubble steht und mit dem anderen Fuß in der Game Dev-Bubble, und man kennt die Probleme, man macht selber Spiele, und dann kommt halt, sage ich mal, irgendjemand, der was noch nie ein Videospiel gemacht hat und der was noch nie irgendwie eine Kunst gemacht hat, und der was sich nicht auskennt mit der Wirtschaftslage von der Industrie her und sagt, okay, jetzt machen wir, wie cool war das, wenn ich etwas in dem Spiel kaufe und das habe ich dann im anderen Spiel oder so. Also das ist einfach, halt dann einfach die Frage, wie man glaubt oder ob man wirklich halt glaubt, dass halt quasi, wenn sich jetzt jemand, der was kein Hintergrundwissen, keine Fundierung, keine Kredibilität hat und man dem vertraut. Also nur weil halt quasi der Künstler den, also oder irgendjemand, also irgendwelche Popstars oder so, weil die das halt dann marketingmäßig pushen, weil da halt Gelder dahinter stehen. Also immer, es gibt halt immer zwei Seiten davon, muss man sich halt, sage ich mal, selber informieren. Also ich bin nicht wirklich ein Experte auf dem Gebiet, aber für mich war das halt einfach von Anfang an immer so, okay, das ist ein reines Spekulationsgeschäft, und immer ein Spekulationsgeschäfte, rein geschichtlich gesehen, platzen halt zu irgendeinem Zeitpunkt. Und immer, wenn man sich jetzt gerade also wenn man die NFT-Kurse verfolgt, also so, was man halt sieht, dann sieht man ja, wie sich die Kurven entwickelt haben.
Ja.
Also AI ist ein anderes Riesenproblem. AI ist nämlich daher ein Problem, weil das einfach Copyright-Verletzung ist für sehr viele Artists, dass einfach quasi Modelle trainiert werden, ohne irgendwelche Lizenzgelder an die Leute abzutreten, die was würde, also die was quasi für das Bildmaterial quasi verantwortlich sein, das was da in die Modelle eingefüttert wird, und dass da quasi Leute, die was kein Anrecht haben an der Arbeit, davon profitieren. Das ist Diebstahl. Also generell. Also ich meine, es gibt jetzt noch keine Legislatur für die Probleme. Aber also ich kann nicht hergehen und kann irgendeinen IP-Charakter auf meine Webseite stellen oder verwenden oder ganz egal, also keine Radiostation kann irgendwelche Lieder spielen ohne irgendwelche Lizenzgebühren und so weiter zu veranschlagen. Also man muss das trennen von, sage ich mal, von dem, also vom Potenzial von der Technologie und von die rechtlichen und arbeitsmäßigen Gegebenheiten, wie man die Technologie trainiert, wie man die Technologie füttert und was da quasi dann ist, herauskommen ist. Und generell ist es halt so, dass das halt einfach neu ist. Wir haben keinen Präzedenzfall, man weiß nicht, wohin sich das entwickelt, aber die ganzen Entwicklungen, die was sich da jetzt ergeben werden, haben natürlich sehr nachhaltige Einflüsse, sage ich mal, auf die ganze Kreativindustrie. Weil so wie das heute gehandhabt wird, hat es nur Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte extreme Auswirkungen. Generell ist es halt immer, also und das ist jetzt rein meine persönliche Betrachtung. Ich denke mir halt, dass das, was jetzt AI quasi ersetzt, das sind ja jetzt hauptsächlich bis jetzt so Arbeiten gewesen, die was halt vor allem der Nachwuchs erledigt, also den muss Junior-Leute erledigen. Und das sind eh keine Arbeiten, sagen wir mal, die was wahnsinnig gut gezahlt sind, aber das ist die Generation von morgen und das sind die Leute, die was quasi ihre eigenen Erfahrungen sammeln müssen und das muss man über mehrere Jahre machen. Die Frage, die was sich mir stellt, ist, wenn der ganze Junior-Bereich wegbricht, nachher kann ja eigentlich, also nachher ist es ja dann in mehreren Jahren wesentlich schwerer, irgendwelche Senior-Leute zu bekommen. Und dass es dort dann, also Angebot und Nachfrage, ist ja die Wirtschaftsbasis, dass mit der kurzfristigen Einsparung eventuell längerfristige, sehr starke Zahlungen notwendig sein, war jetzt nicht geschichtlich das erste Mal der Fall.
Ja, bin gespannt. Also danke da für deine Einschätzungen. Wie gesagt, ich meine, du sagst immer, du bist kein Experte, aber per se, eben gerade auch beim NFT-Thema, so wie du es auch erklärt hast, im Grunde war ja der Urgedanke, dass es Leuten wie dir eigentlich hilft. Und wenn du dann aber auch offen sagst, ja, aber eigentlich so, wie das geplant ist und wie das, so kann das doch nicht funktionieren und das hilft niemandem, geschweige denn, mir quasi, ist das schon eine ganz wichtige Expertise aus der eben vor allem eben aus der Sicht von den Personen, die es tangiert. Und ich glaube, beim KI-Thema sind so viele offene Fragestellungen noch natürlich in den Grafiken, in den Texten, das ist das Gleiche mit den Texten. Ich sehe das ja also ich lese sehr viele, viele Arbeiten bei Studierenden und da ist jetzt auch immer die Frage, okay, wie lernt man noch gut schreiben? Was ist jetzt wirklich selbst geschrieben? Was ist produziert? Wie weit zahlt es aus zu schreiben? Wie weit soll man supporten? Wie weit nicht? Also da kommen noch ganz, ganz viele spannende Fragestellungen auf uns zu in den ganzen Bereichen. Aber
Naja,
danke fürs, ja.
das ist also das, was halt immer meine Lieblingsbetrachtung für das ist, ist halt einfach die Betrachtung von Durchschnitt. Also generell, wenn man sich irgendeine gaußsche Verteilung anschaut, dann gibt es ja immer Durchschnitt. So. Mit einem, sage ich mal, mit einem Schreibmodell, also und Qualität ist ja immer, hängt ja immer von der Perspektive und vom Blickwinkel ab. Das heißt, wenn ich selber weniger Qualität oder weniger Wissen habe, dann ist etwas das, was qualitativ höher ist oder mehr Wissen bietet, dann ist das interessant für mich. Wenn ich allerdings mehr weiß, wie das, was geboten wird, dann ist das ja uninteressant. So. Und das ist halt, sage ich mal, die Baseline. Die Frage, die was, die, also immer, sagen wir mal, mit der AI, wenn ich jetzt meine AI irgendetwas frage oder irgendeinen Text ausgeben lasse, dann ist halt die Frage, ist das aus dem Durchschnitt zusammengebaut und unter Umständen, wie gut ist das? Es gibt Bereiche, wo ich nicht wirklich in ein Internetforum gehen will und da irgendwie zufällig jemanden fragen will, ob er mir jetzt da irgendeine wichtige Frage beantworten kann. Auf der anderen Seite gibt es halt sehr viele Fragen, sage ich mal, die was relativ leicht zu beantworten sein oder wo man das nicht wirklich auf einer sehr hohen Qualitätsstufe bis ins Detail haben muss. Und genau so ist es halt mit der AI, weil wenn ich jetzt quasi eine künstliche Intelligenz trainiere und ich gehe davon aus, dass die künstliche Intelligenz ihre Quellen von 100 verschiedenen Punkten aussucht, wir aber wissenschaftlich wissen, dass unter Umständen nur ein bis zwei von den Referenzpunkten korrekt sein, nachher kommen wir halt in einen Punkt, wo wir halt zu einem sehr großen Prozentsatz falsch liegen. Und die Frage ist halt, wo ist das wichtig? Wo braucht man das? Also ich meine, wenn ich jetzt die AI frage für ein Kartoffelsalatrezept, nachher wahrscheinlich kriege ich etwas halbwegs Brauchbares. Weil von 100 Kartoffelsalatrezepte sind wahrscheinlich 100 relativ ähnlich, dass wenn ich dann Durchschnitt daraus bilde, dass das wahrscheinlich gut ist. Aber auf der anderen Seite waren wir als menschliche Spezies nie so weit gekommen, wenn nicht gewisse außergewöhnliche Individuen immer irgendwelche Betrachtungen angestellt hatten, die was sehr intelligent waren und die was halt einfach einen sehr großen Erfahrungsschatz oder ein sehr großes Wissen voraussetzen. Und das ist halt da, wo die AI dann nicht so gut ist. Und
Ja, ich glaube, da kommen wirklich ganz große Herausforderungen auf uns zu. Also auch ebenso dieses Durchschnittsthema. Outlier waren historisch betrachtet immer die was Neues geschaffen haben, die Innovation, sei es im technischen Bereich, sei das im künstlerischen Bereich, vom Schreibstil, das sind die Sachen, Kafka bleibt uns im Kopf oder jemand, der nur einen Artstil geprägt hat und so weiter. Also ich glaube, das ist was wir uns immer im Kopf halten müssten, dass die AI auf jeden Fall ein gutes Tool ist für Sachen, die nicht mehr als Durchschnittlichkeit verlangen. Ganz wichtig ist, was du gesagt hast, ist natürlich auch die Wahrheit. Wenn man sich jetzt auch, hast du die Studentin von mir ein bisschen sich näher angeschaut, zum Beispiel auch die historische Korrektheit, die wir heute als Thema gehabt haben. Also du kannst da also gerade das Midjourney und Co. kannst du ja füttern, was du möchtest und dann relativ schöne, vielleicht optisch schöne und Bilder bekommen, die zum Beispiel relativ akkurat ausschauen, aber wenn man sich dann Details anschaut, also wenn man zum Beispiel was historisch Akkurates sucht oder kreieren möchte, hat man ja keine Chance da. Und da wird man halt dann dadurch, dass es halt diese Mischung ist, das schaut vielleicht ästhetisch passend aus, hat aber in Wirklichkeit nichts mehr mit dem zu tun, was man eigentlich tatsächlich kreieren würde, hat man halt diesen Faktor mit Falschnachrichten, Fake News, Falschinformationen und so weiter und so fort.
nein, nicht einmal nur das, sondern eben eine sehr, sehr große Erfahrung, die wir jetzt beim letzten Spiel gemacht haben, das ist die von der Stilbildung oder von der Bildbildung. Generell ist es halt so, wenn man jetzt vor allem etwas, also wenn man jetzt nur historische Korrektheit so betrachtet, was ist da an die Quellen, dann hat man ja ein Bild im Kopf. Aber sobald man anfängt, gewisse Sachen wirklich mit Fakten zu hinterfragen, gerät man halt in ein Problem, dass es halt Bilder gibt, die was einfach sehr falsch propagiert werden, sage ich einmal. Und daran es gibt halt große Kinoproduktionen, die inspirieren dann sehr viele Leute und plötzlich haben wir halt quasi irgendwelche Fantasy-Tropes, die was halt dann quasi ein reales Bild beeinflussen. Da gibt es ein paar ganz interessante Punkte, zum Beispiel drei Beispiele. Zum einen, gerade damit man es halt einmal sich vor Augen führt. Der erste Punkt ist, man liest überall von Pest und Cholera. Interessant ist zum Beispiel, dass wenn man Cholera sich anschaut, ist das eine Krankheit, die was im Mittelalter nie vorgekommen ist, sondern die was mit Indien zu tun hat, also mit dem britischen Imperium. Und erst dann ist sie aufgekommen. Und wenn man jetzt Leute fragt, ja, was für Krankheiten hat es im Mittelalter gegeben, Cholera ist immer einer von den Punkten. Man kann wahrscheinlich die AI fragen, aber da so viele Leute das eben nicht wissen oder falsch wissen, ist das einer von den Punkten, der was falsch ist. Gehört zum ganz normalen Bild dazu, hört man in Dokumentationen und wenn Leute darüber reden, total interessant. Zweiter großer Punkt ist, weil halt immer so bei mittelalterlichen und auch vor allem bei Diablo ist es halt so, die ganzen Folterinstrumente, die was man da sieht, also die ganzen Guillotinen, die ganzen Strickbänke, die ganzen Käfige und so weiter. Das ist etwas, das ist im populären Mittelalterbild sehr stark fokussiert, sage ich mal, mit den ganzen Spielen. Ist eigentlich relativ interessant, wenn man dann drauf kommt, dass die ganzen Sachen eben sehr stark im 15. und 16. Jahrhundert fokussiert werden und dass es eigentlich davor sehr wenige von den Sachen gibt. Also Guillotine kommt dann erst mit der Französischen Revolution auf und trotzdem, also in ganz viele von den mittelalterlichen Fantasy-Spielen hat man die Sachen. Also da ist das Bild einfach falsch. Das hat sich einfach historisch so ergeben, dass sich da eben der Stil halt quasi von den ganzen Produktionen über sehr lange Zeit entwickelt hat. Und ein drittes Beispiel ist, also meine Lieblingsbeispiele, ist sind Plattenrüstungen. Vollplattenrüstungen sind sehr, sehr spät aufgekommen. Also das sind so, also die frühesten Beispiele sind so 1420 Uhr. Also je nachdem, also ist natürlich eine gewisse Grauzone, sagen wir mal, aber Mittelalter ist halt quasi dadurch gekennzeichnet, dass man vor allem Kettenpanzer hat. Also, dass die meisten Leute Kettenpanzer haben und vielleicht auch nur Brustplatten. Und hinten aussehen, also so 1300, 1400, kommen dann halt mehr Platten dazu. Aber in ganz vielen von den mittelalterlichen Fantasy-Spielen hat man halt komplette Plattenrüstungen, die was eigentlich Objekte von den 1500er, 1600er Jahre sein und teilweise nur bis zu den 1700er hat man Brustplatten. Ja, ist auch etwas, was halt dann so, sage ich mal, für die breite Masse funktioniert, aber eigentlich faktuell nicht so wirklich haltbar ist, je nachdem, in was für Zeit man sich befindet.
Jetzt
Aber.
haben wir die letzte Pandoras Box damit aufgemacht gehabt, den Geschichtswert noch einmal rauskitzelt.
Jetzt ist noch mal rausgekommen, ja, aber.
Ich glaube, der Jesse wartet schon ganz dringend erst zum Abschluss auf den Buchtipp.
Ist es was Geschichtliches? Darf ich mal so rein aus dem Gefühl raus? Also jetzt, wenn wir schon die Jahrhunderte haben, so ein Buch aus dem Mittelalter.
Ja, es ist historisch und es ist Fiktion. Es ist ein sehr interessantes Buch, das was ich jedem ans Herz lege. Und zwar
Bin schon
heißt
so
es
gespannt.
Der Atlas der erfundenen Orte von Edward Brooke Hitching. Das ist Kamera fokussiert nicht. Okay. Schade.
Okay.
Auf jeden Fall, das ist ein Buch, da hat der Autor also alte Landkarten sich angeschaut und die sind ja alle handgezeichnet. Und da gibt es Ländereien, die was halt quasi, wo man halt geglaubt hat, die existieren oder die sind real oder irgendwelche Lebewesen, die existieren, die sind real. Und das geht bis zu Google Maps teilweise, das Buch. Und es ist einfach so sehr interessant, weil das eben genau auf die Punkte darauf eingeht. Zum einen, es sind sehr viele, also jede Landmasse kriegt quasi ihr eigenes kleines interessantes Kapitel. Kann man in 5 Minuten gut lesen, ohne von den Artikeln. Nachher kann man sich quasi fasziniert weiter bewegen. Ist sehr lesbar, ist sehr interessant und ist ein sehr guter Realitätscheck für unsere Wahrnehmung mit dem Ganzen. Und genau aus dem Grund habe ich mich heute für diesen Buchtipp entschieden.
Tausend Dank, das ist, glaube ich, alles, was ihr jemals haben wollt. Thomas, willst du das Jesse, willst du das lesen? 5 Minuten pro Story.
Das
Sieht
klingt
schon
sehr,
lustig
also
aus,
mit den
oder?
5 Minuten hast du mich schon fast gehabt, muss ich sagen. Also das klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend, ja. Ich werde es mir mal bestellen, dann habe ich es vorsichtshalber da, falls mal ein regnerischer Tag ist und die Server nicht laufen.
Mal 2 bestellen? Fragezeichen.
Oder mal 2 bestellen, Fragezeichen.
Vor allem sage ich, das Buch ist einfach sehr interessant, wenn man sich halt einfach sehr alte Karten anschauen will, weil es ist wunderschön illustriert.
Okay, super. Sehr gut.
Und hat da sehr schöne Auszüge und sehr schöne Fotos drinnen. Also es ist einfach ein sehr gut gemachtes Buch, aber man nicht viel, nicht, also ganz einfach, ich sage, wenn man ein Interesse hat mit Reisen, Lifestyle, ein bisschen Geschichte, Abenteuer, eigentlich
Sagt
für,
Diablo.
Ja,
Wenn du
das
Diablo
ist.
magst, dann könnte das Buch gefallen.
Da wird schon spannend, ja. Mit 5 Minuten.
Wow.
Nee, aber auf jeden Fall.
Ich bin mir sicher, dass es gibt ein Kapitel in dem Buch, wo auf ein paar so von die Menschen in verschiedene Länder quasi drauf eingegangen wird. Also die Menschen von Lilliput und so weiter. Also ganz viele von den Sachen haben natürlich dann auch Diablo inspiriert, sage ich mal. Also weil das halt einfach, das sind Sagen, das sind Mythen teilweise, die was ja alle ihre Eingänge in die Videospiele finden. Also
Ja,
Videospiele
wo es
sind ja.
irgendwie dazukommt, ja.
Also ist halt einfach etwas, wenn man halt, sage ich, sich irgendwie ein bisschen an die Grundlagen in einen spielerischen Weg antasten will, ist das Buch halt einfach sehr interessant.
Okay, dann sage ich mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, auch für das kritische Thema, das Joe jetzt am Ende noch aufgerissen hatte, weil das war so gemütlich, aber dann haben wir es nochmal angerissen. Danke, Joey. Ja.
Gerne, jederzeit.
Gerne wieder, ja, so ist er. Unterm
Ist
Herzen,
sogar.
Dankeschön auf deine Zeit. Warte, ich werde jetzt nochmal ganz kurz das Spiel hier, wie gesagt, kostenlos. Ihr dürft aber auch gerne was spenden, weil wenn ich das Wort kostenlos höre, dann ist immer, wird mir immer ein bisschen schwummrig. Aber finde ich natürlich super, dass ihr euch da hingegeben habt. Joey, wirst du das jetzt spielen? Habe ich das noch richtig im Kopf?
Genau, also ich würde das erst noch on-stream ein bisschen anspielen und kann dann das nächste Mal in der nächsten Podcast-Folge auch davon berichten.
Alles klar, das finde ich gut. Dann
Ich
sage ich,
sage.
nee, bitte,
Ich
du.
sage. Ich sage auch, danke
Thomas.
Jesse, danke Joey für die nette Zeit, für den schönen Podcast, für die Plattform. Hat mich sehr gefreut, dass ihr es mir heute haben wolltet. Und ja, viel Spaß beim Spielen und viel Spaß mit Diablo.
Danke, danke. Ich sage auch Dankeschön zu dir und danke zu Joey.
Gerne.
Natürlich und ein Dankeschön fürs Zuhören. Vergesst nicht, unseren Podcast zu raten und ciao, Baba. Es war diesmal eine österreichische Folge, Untertitel, aber das lernt ihr schon. Ja, wir machen jetzt nur mehr so Folgen, bis es jeder gelernt hat. Ich glaube, es war gut verständlich. Also ich habe alles verstanden. Joey, hast du auch alles verstanden?
Alles vom Thomas schon, ja.
Alles klar.
Dich habe ich
Damit,
noch nie verstanden.
dann sind wir jetzt raus mit dem schlechten Wortwitz von der Joey und wir bedanken uns fürs Zuhören. Ciao, Baba.
Tschüss.
Ciao, Baba.